Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Joanna Breidenbach unser Gast. Sie ist nicht nur Mitgründerin der Spendenplattform betterplace.org, sie ist auch Anthropologin, Forscherin, Autorin und Investorin. Sie ist in Hamburg geboren, hat später einige Jahre in den USA gelebt und die Welt bereist. Breidenbach kann nicht nur mit dem Schlagwort New Work trefflich hantieren, sie beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Inner Work. Also mit der Frage, wie unser Innenleben das Außen beeinflusst und umgekehrt. Hallo Frau Breidenbach, schön, dass Sie Gast bei uns im Podcast Werte und Leadership sind.
Ja, total gerne. Freue mich auf das Gespräch.
Ich mich auch sehr. Ich habe im Vorfeld natürlich geguckt, was Sie schon so alles gemacht haben, und Ihr Leben liest sich wie eine große, wunderbare, abenteuerliche Reise. Sie waren international sehr viel unterwegs und sind auch ins Innere gereist oder machen das gerade. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch und ich glaube auch rausgelesen zu haben, dass Sie auch ein sehr wertegeleitetes Leben haben. Deswegen glaube ich, dass das Gespräch heute besonders spannend wird.
Sehr schön. Also das Stichwort Reisen ist schon mal ganz gut, weil ich habe auf jeden Fall zwei Reisegegenstände mit.
Ach, das ist ja toll. Ich bin gespannt. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
Okay, ich fange mal an mit etwas, was ein kleiner Plastik-zusammenklappbarer Handspiegel ist.
Spannend. Und der hat hinten drauf auf ein Motiv, ne?
Der hat hinten drauf so ein Palmmotiv. Das habe ich auf einem Markt in Mali in der Nähe von Timbuktu gekauft.
Wow.
Wo ich mal mit meiner Familie war auf einem Festival au Désert, was leider jetzt nicht mehr möglich ist, weil ja die ganze Region sicherheitsmäßig einfach nicht mehr bereisbar ist, so diese ganze Sahelzone. Und das war vor vielleicht 13 Jahren. Da waren wir auf diesem großen Weltmusikfestival mitten in der Wüste, so ungefähr eine Stunde nördlich von Timbuktu. Und ich wollte auf dem Markt noch irgendwie, weil ich wusste, ich muss 5 Tage lang ohne fließend Wasser und ohne irgendwie was sein, aber irgendwie hatte ich doch das Bedürfnis, insofern autonom zu sein, und das ist auch der Wert, den ich damit verbinde, dass ich immer meinen kleinen Spiegel dabei habe und doch noch checken kann, ob alles bei mir am richtigen Platz ist. Und ich habe den wirklich immer seitdem, seit dieser Reise, es ist echt so ein Ding, das hat irgendwie wahrscheinlich mal 20 Cent gekostet, und ich habe den immer in meinem Rucksack dabei. Also der begleitet mich wirklich seitdem. Ich benutze ihn sehr selten, aber es ist mir wichtig, dass ich ihn für den Fall der Fälle, habe ich so ein paar Sachen, die ich einfach immer dabei habe.
Verstehe. Und Sie haben gesagt, das steht für Sie für Autonomie, richtig?
Ja.
Was verbinden Sie damit? Was bedeutet das konkret?
Na, Autonomie ist für mich ein bisschen auch ein zwiespältiger Wert, muss ich dazu sagen. Ja, also ich erlebe die Autonomie ein bisschen so als Gegenpol zur Bezogenheit, zur Sicherheit, Stabilität. Und ich sehe mich aber als Mensch und auch in meinem Arbeitsverhalten sehr häufig Entscheidungen treffen, mit denen ich meine eigene Autonomie absichere. Also mit denen ich sicherstelle, dass ich nicht zu abhängig von anderen bin, dass ich Sachen alleine auch durchsetzen und umsetzen kann, dass ich mir selbst vertrauen kann, vertrauen muss. Und dass mein Handlungsspielraum möglichst groß ist, ohne dass er von außen eben beschränkt wird. Mm. Und das verbinde ich mit dieser Autonomie. Und wie gesagt, das ist ein bisschen ein zwiespältiger Wert in meinem Leben, auch obwohl ich sehr bezogen bin. Ich habe auch eine Familie seit ganz langer Zeit und ich bin mit meinem Mann seit vielen, vielen Jahren zusammen. Also es ist nicht so, dass ich diesen anderen Wert der Stabilität und Beziehung nicht auch sehr wertschätzen würde. Aber ich merke bei ganz vielen Entscheidungen, wie ich mir meine Teams aufbaue, wie ich mir Arbeitssituationen suche, dass ich immer wieder tendenziell eher darauf gehe, dass ich mit mir alleine gut klarkomme. Dass ich nicht so abhängig bin.
Total verständlich. Was ist denn ein gutes Beispiel dafür, wo Sie gemerkt haben, oh, ich genieße das, dass ich jetzt meine eigene Entscheidung treffen kann und die war gut zum Beispiel. Gibt es da einen Moment, wo Sie dann zurückdenken?
Naja, also ich merke es auf jeden Fall immer, wenn ich mit Projekten konfrontiert werde, die ich eigentlich toll finde, die aber erfordern, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen zusammenkommen. Also jedes Mal eigentlich im Abspann eines Films, den ich mir anschaue, denke ich, oh, den Film hätte ich auch gerne gemacht. Und dann schaue ich diese ganzen Namen an und diese ganzen Rollen, die damit beteiligt waren. Und dann denke ich, oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich einfach nur selbst für mich schreibe oder mit einer Co-Autorin schreibe, mit einem Team zusammenarbeite, wo ich aber auch immer tendenziell in die Chefrolle reingehe. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist ganz stark mit diesem Begriff der Autonomie verbunden, dass ich gerne führe, weil ich nicht gern geführt werde.
Und Sie haben ja auch gegründet. Das ist wahrscheinlich auch einer der Antriebe, dann, oder?
Genau. Also ich glaube, Autonomie hat sich gezeigt, indem ich Bücher geschrieben habe, sehr stark aus meinem eigenen Impuls heraus, dass ich nie angestellt war, dass ich mir immer mein Arbeitsumfeld selbst gesucht habe, um das dann so nach meinen Vorstellungen gestalten zu können. Ich merke zum Beispiel, wenn ich ein neues Projekt anfange, ich kann mich auch auf die Projekte von anderen einlassen, aber es ist meistens so, dass ich selbst eine Idee habe, irgendwie natürlich auch im Außen etwas sehe, was mich inspiriert und dann mir das nehme, dann mich dem annähere, das Thema verfolge, eine Mindmap male und dann selbst irgendwie in Aktion trete und überlege, okay, wie kann ich das umsetzen? Ja? Und dass ich auch schaue, dass ich eben von den Zeitabläufen nicht mit zu vielen anderen Menschen so eingebunden bin, dass ich auf deren Zuarbeit warten muss, sondern dass ich möglichst große Strecken auch alleine gehen kann.
Woher kommt das? Hatten Sie mal ein Erlebnis, wo Sie in so einer abhängigen Situation haben, wo Sie dachten, um Gottes Willen will ich nie wieder?
Bestimmt die ersten 15 Jahre meines Lebens.
Ja, stimmt. Kinder sind ein bisschen auf ihre Eltern angewiesen. Ne?
Genau. Die verbringen ganz schön viel Zeit mit ihren Eltern. Ja. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr frühe Bindungsthematik, die damit zu tun hat. Ja, wirklich dieses Thema, dass ich zwar ein liebevolles, aber auch ein nicht wirklich ganz zuverlässiges Umfeld hatte, wo es riskant war für mich, mich darauf ganz einzulassen, wirklich mit anderen, also in dem Fall dann mit meinen Eltern, wirklich mich da rein entspannen zu können, wirklich so mich darauf verlassen zu können, dass sie auch für mich gut sind, sondern dass ich schon ziemlich früh gelernt habe, okay, wenn ich meinen eigenen Weg gehen will und dem folgen will, was ich stark in mir spüre, dann muss ich im Zweifel mich rauslösen, muss im Zweifel ein bisschen auch selbstständiger sein, als es eigentlich gesund ist. Weil so eine frühe Selbstständigkeit hängt ja auch dann damit zusammen, dass ich mich viel halte, ja, dass ich viel kontrolliere, dass ich mich nicht so entspannen kann, dass ich nicht mich so in Beziehungen hinein einfach reinlassen und sinken lassen kann. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass das was ist, was sehr frühkindlich ist und dass ich dann erst im Nachhinein diesen Pol der Beziehungsfähigkeit und so, ich habe das, glaube ich, in meinem Leben erst so ein bisschen so nachgenähert dann als so in meinen 20ern und so.
Würden Sie denn zustimmen, wenn ich sage, dass die schwierigsten Phasen im Leben auch die sind, wo man am meisten lernt, wo man am meisten Positives ja auch rausholt? Denn das, was Sie rausgeholt haben, ist ja was sehr, sehr Positives. Oder was Sie jetzt als sehr positiv empfinden.
Ja, also ich glaube, es gibt so eine Mischung, ne? Es gibt so einen Sweet Spot. Ich glaube, wenn die Überforderung zu groß ist, dann kann ich nicht mehr lernen. Ja, dann bin ich eher in einer Terrorzone, dann bin ich nicht mehr in so einer inspirativen Zone, wo ich entspannt genug bin, dass mein Nervensystem einfach sagt, okay, ausreichend sicher, ich mache mich mal auf für was Neues. Ja. Und das sehe ich auch in so den Team-Lernprozessen. Wenn Teams sehr überfordert sind wenn sie eigentlich irgendwie nicht mehr genügend psychologische Sicherheit haben, dann sind wir nicht wirklich offen, was Neues in uns reinzulassen. Ja, also es braucht ausreichend Sicherheit irgendwie, damit ich mich auf was Neues einlassen kann. Ja, und ich glaube, so in dieser Balance, da habe ich, glaube ich, ziemlich viel gelernt für mich. Und ich habe auch sehr viel aus, so ich muss schon sagen, auch aus dem Schmerz und aus dem Leid heraus, viele nächste Schritte bin ich in meinem Leben gegangen, die nicht unbedingt nur inspirierend waren oder wo ich nicht nur Inspirationen gefolgt bin, sondern wo ich auch in mir mit Situationen oder mit Zuständen konfrontiert war, die so unangenehm waren, dass ich eher irgendwie in die Bewegung gegangen bin und eher was Neues initiiert habe, weil meine subjektive Lebenserfahrung einfach schmerzhaft war. Ja, ja. Und ich daraus dann den Veränderungsimpuls genommen habe.
Verstehe ich. Wenn wir das Ganze eine Ebene höher ziehen, wenn Sie auf die Arbeitswelt generell gucken, Sie haben beschrieben, dass Sie sich Situationen, Arbeitssituationen suchen, in denen Sie sehr autonom sind. Nun gucken Sie ja auch generell auf Transformation. Ist der Eindruck richtig, dass wir in der Arbeitswelt generell mehr zur Autonomie uns hin bewegen? Also Beobachtung, früher gab es ja sehr starre Hierarchien. Es geht dafür weg. Man kennt verschiedene Methoden, sei es Scrum und andere, wo die Teammitglieder ja sehr stark in die Führung gehen, anders als früher. Ist das was, was Sie auch beobachten und ist es was Gutes oder hat es auch seine Schattenseiten?
Ja, also ich beobachte das auf jeden Fall. Es kommt mir oft so vor, als wenn ganz Deutschland quasi auf dem Weg in die Agilität ist und in die Flexibilisierung von Strukturen, die wir als zu starr empfinden, weil sie mit Komplexität nicht mehr zurechtkommen. Und alle möglichen Entscheidungsumgebungen und Organisationsformen, in denen sowas wie das ist richtig und das ist falsch, das passt einfach nicht mehr zu unserer komplexen Welt. Da gibt es diese einfache Unterscheidung nicht mehr, sondern wir machen einen nächsten Schritt auf der Basis von der Analyse von verschiedensten Faktoren, testen was aus, dann schauen wir, wie ist die Reaktion, dann passen wir wieder was an. Also wir lernen ständig, wir sind ständig in so Feedback-Schlaufen ja eigentlich drin. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall stimmt, was Sie sagen, dass viel mehr Menschen heute am Arbeitsplatz lernen müssen, nicht mehr nur geführt zu werden, von äußeren Strukturen und Prozessen, von Vorgesetzten und Chefinnen und so, sondern viel mehr Menschen dazu aufgefordert werden, sich selbst zu führen. Ja. Und in dem Moment, wo ich mich selbst führe, brauche ich ja einen besseren Selbstkontakt, ich brauche eine bessere Selbstreflexion. Mhm. Ich muss meine eigenen Autonomie, was will ich, was kann ich, was brauche ich aber auch, viel besser in Kontakt sein, weil in meinem Außen wird mir das niemand mehr so viel geben wie in der Vergangenheit.
Stimmt. Das spricht für Inner Work, aber ich will nicht vorgreifen. Ich bin gespannt, was Sie noch mitgebracht haben an Gegenständen.
Ich habe, wenn wir jetzt schon das Thema Inner Work ansprechen, dann habe ich wirklich was mitgebracht, einen wesentlich größeren Gegenstand.
Das ist nämlich eine
sehr schöne Meditationsbank, die zusammenklappbar ist. Die heißt Upon und die ist wirklich von einem Freund von mir gestaltet worden, Mike Lavinia.
Wow.
Und es ist eine Bank, die sehr leicht ist, sehr schön und ganz tolle Scharniere hat, die so richtig elegant irgendwie sich zusammenklappen lassen.
Natürlich sieht das aus, ja.
Genau. Und das Tolle ist, man kann die einfach wirklich ja so ganz klein zusammenfalten und dann nehme ich sie einfach mit in meinen Rucksack und sie ist eigentlich immer dabei und weil ich eine regelmäßige Meditationspraxis habe, kann ich dann immer in meinem gewohnten Sitz, wo auch immer ich bin, meine Morgen- oder Abendmeditation machen.
Das ist die Praxis morgens und abends oder beschreiben Sie die mal kurz, was Sie da machen und warum Sie das auch machen?
Genau, also der Wert, den ich damit verbinde vielleicht, ist Stille. Mhm. Und meine Meditationspraxis sieht meistens so aus im Alltag, dass ich morgens aufstehe, einen Tee trinke und dann alleine oder mit meinem Mann oder mit wem auch immer ich gerade da bin, wenn andere Menschen gerne meditieren, eine halbe Stunde, 40 Minuten in Stille sitze und ich mache meine Augen zu, ich habe so eine kleine Einstiegsroutine, wo ich mich erstmal mit meinem Körper verbinde, den ganz spüre, dann so auf meine emotionale Ebene gehe, so ein kleines Check-in mache, wie geht's mir eigentlich gerade emotional. Dann checke ich meine mentale Ebene, was ist so die Qualität meiner Gedanken, meistens ziemlich wirr. Und dann gehe ich noch auf so eine vierte Ebene, die für mich so eine inspirative Ebene ist. Das ist so der gefühlte Raum, so ein bisschen oberhalb meiner Kopfkrone, wo ich auch ja das Gefühl habe, dass meine Wahrnehmung hört ja nicht mit meiner Haut auf, sondern ich habe ja so eine Ambiente. Und dann schaue ich, ob ich mich mit so einer Qualität hier eher oberhalb meines Kopfes verbinden kann. Und dann nach diesem kleinen, quasi wie so ein inneres Check-in auf verschiedenen Ebenen, bin ich dann eigentlich nur damit beschäftigt, dass ich einfach beobachte, was gerade ist. Ja, es ist eine sehr, sehr stille Praxis. Es ist eine Praxis, die nicht künstlich versucht, Bewegung, die ich spüre im Körper oder in meinen Gefühlen oder in meinem Kopf irgendwie so zu befrieden oder dass ich da sage, jetzt einmal still, sondern wenn mein Kopf sehr bewegt ist, wenn da viele Gedanken durchziehen, dann versuche ich das zu beobachten. Aber die Praxis ist eigentlich, dass ich mich nicht vollkommen damit identifiziere, was ich wahrnehme, sondern dass ich so ein bisschen eine Distanz dazu habe und dass ich wie so aus ein bisschen aus der Vogelperspektive mich als energetisches Wesen wahrnehme und dadurch eben das Gefühl, was dann im guten Fall entsteht, ist so ein Gefühl von mehr Räumlichkeit, mehr innerem Raum, wo ich eben mehr wahrnehmen kann als nur so meine ersten relativ kruden Impulse, die ich habe. Also wenn ich zum Beispiel ein Gefühl von Angst habe oder so, dass diese Angst dann nicht alles, meinen ganzen Innenraum ausfüllt, sondern dass ich da die Möglichkeit habe, okay, da ist Angst, aber da ist vielleicht auch ein bisschen Freude auf den Tag, der jetzt anfängt. Es gibt ja so viel, was wir eigentlich wahrnehmen auch. Ja, das ist so ein bisschen die Praxis, die ich habe.
Ich finde es sehr spannend, was die Meditation, seit Sie das so in dieser Praxis machen, für Sie persönlich verändert hat. Also sozusagen Frau Breidenbach vor Meditationspraxis und danach. Was ist anders geworden?
Ja, also ich mache das seit ungefähr 12 Jahren ziemlich intensiv. Also ich mache es nicht nur täglich, sondern ich mache mehrmals im Jahr auch Schweigeretreats und habe auch so eine andere Wahrnehmungspraktiken irgendwie, die ich verfolge. Und ich würde sagen, es gibt eine ganze Reihe von Effekten, die ich dadurch wahrnehme. Also das eine ist wirklich dieses, was ich eben schon angedeutet habe, diese größere Räumlichkeit, dass ich von Dingen nicht mehr ganz so überwältigt werde. Mhm. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas nehme wie den Krieg in der Ukraine, ja, als wir vor irgendwie im letzten März, als das anfing und als wir gesehen haben, was da passierte, habe ich gemerkt, dass ganz viele Menschen um mich herum sehr kollabiert sind oder sie haben es verdrängt. Ja, und ich hatte das Gefühl, dass ich mehr in der Gegenwart sein kann, weil ich konnte, auf der einen Seite konnte ich mich schon öffnen und das wirklich, soweit mir das möglich ist, ne, so zu verstehen und zu erfassen, was das bedeutet, so Krieg irgendwie gleich nebenan zu haben. Und auf der anderen Seite aber konnte ich auch eben in Aktion treten. Ja, also ich habe es nicht nur bezeugt, sondern ich konnte dann auch gleich im Zuge von Better Place, wir haben dann ein Programm entwickelt, sehr schnell, wo wir anderen Menschen, Sozialunternehmerinnen und so, die Möglichkeit gegeben haben, in Zoom-Calls selbst zu reflektieren, was macht das mit mir, diese politische Situation, wie gehe ich damit um, wie geht es mir damit, also so einen Raum eigentlich für Selbsterfahrung, Selbstklärung und auch so einen solidarischen Raum zu erschaffen, wo andere Menschen sehen, oh, ich bin nicht alleine mit dem, wie es mir geht und das dann auch ja nach 3 Jahren Corona, dann das war ja alles irgendwie viel zu viel. Und so, also dieses Gefühl, mehr Wahl zu haben in mir und nicht so automatisch auf einen Impuls, der von außen kommt, reagieren zu müssen, nicht mehr so getriggert zu sein in bestimmten Situationen, sondern einfach in mir mehr so eine bestimmte, das wie so ein Fenster immer mitläuft, was ein bisschen gelassener ist.
Das ist so ein bisschen die Beschreibung der Gegenwelt zu Social Media.
Absolut, absolut. Ich würde auch sagen, dass mein Social-Media-Gebrauch, obwohl ich aktiv es nutze, sich wesentlich reduziert hat in der Zeit, weil ich gemerkt habe, wie schlecht es mir tut. Mhm. Ich kriege mich selbst mit in einer höheren Auflösung. Ich merke, wenn ich irgendwie ständig so ein bisschen nicht ganz wirklich hier bin, sondern immer nach dem nächsten Dopamin-High suche, indem ich nochmal meine E-Mails checke oder nochmal auf Instagram schaue, wie viele Menschen auf mein letztes Foto reagiert haben und dass ich das immer weniger auch benutze. Ja. Also ich glaube wirklich, dass diese Aufmerksamkeitsökonomie, in die wir ja zum Teil wirklich sehr unbewusst in die letzten Jahre reingeschlittert sind, dass die fatal ist. Ja. Also dass die mit unserer Aufmerksamkeitsspanne, was die damit macht, mit unserer Fähigkeit, sich auch auf das langfristigere, tiefere, langsamere einzulassen, das sind ja alles Qualitäten, die wir brauchen, um gerade auch mit den Metakrisen unserer Gesellschaft irgendwie umzugehen. Da können wir ja nicht nur im Effekt kurzfristig irgendwie auf den ersten Reiz angehen, ja, sondern wir brauchen ja eigentlich ganz andere Kompetenzen und deswegen, ich empfinde das schon, also ich habe ja ein sehr, sehr geschäftiges Leben, würde ich sagen. Ich bin sehr aktiv und zugleich, also wenn ich nicht diese Verdauungszeiten habe und das Stille ist dann für mich so der Gegenpol dazu, ja, so wo ich verdauen kann. Also ich habe es mir auch angewöhnt, nach einem intensiven Meeting einfach um den Block zu gehen. Ja, also ich hatte jetzt heute auch schon ein paar Meetings. Ich bin, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, einmal hier bei mir in Berlin wirklich ums Karree gegangen, um so ein bisschen wieder Bodenhaftung zu haben, um mich auszulüften, um meinen letzten Termin hinter mir zu lassen, um jetzt hier anzukommen. Und das tut meinem Nervensystem, was insgesamt immer ziemlich angespannt ist und wo ich rede ja schnell, ich denke schnell, ich bin insgesamt einfach schnell. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich ziemlich alle in dieser super, super anstrengenden Phase der Welt.
Ja, das klingt nach einem guten Ausgleich. Ne? Klingt auch ein bisschen so, je aktiver man ist, desto mehr. Weil Sie meditieren, ich finde schon ganz schön viel. Also ich könnte mir das gerade nicht vorstellen. Ich bin schon froh, wenn ich meine 5 oder 10 Minuten schaffe.
Das stimmt. Ja, ich glaube, das ist so, da die Balance für sich zu finden, was das ist und wie viel man braucht. Und ich habe zum Beispiel die letzten 4 Tage, weil ich sehr viel unterwegs war, Ganztagesworkshops gegeben habe, lange auch im Auto unterwegs war, was sehr untypisch für mich ist. Ich habe einfach die letzten 4 Tage nicht meditiert und ich merke gleich, meine Schlafqualität hat sich verschlechtert, meine Fähigkeit, wirklich präsent zu sein, ist eingeschränkt. Ja, also das ist auch interessant so. Mit der Zeit verfeinert sich dann auch meine Selbstwahrnehmung. So, und ich merke, dass so irgendwie gerade so ein bisschen ausgelaugt in mir ist.
Ich kriege gerade Lust zu sagen, wir müssten eigentlich so ein Schulfach Meditation einführen, oder? Weil das doch eine der Skills ist, um den Alltag zu bewältigen. Lernt aber keiner in der Schule, ne?
Auf jeden Fall. Ich bin ja so frustriert, weil ich ja schaue, dass wir in der Unternehmenswelt, in der Arbeitswelt bestimmte Qualitäten entwickeln können, von denen ich glaube, dass sie wirklich notwendig sind, um uns aktionsfähig, um uns zukunftsfähig zu machen und nicht nur einfach weiter in diesem Hamsterrad, was so an die Vergangenheit gebunden ist, irgendwie weiter da vor uns hinzulaufen. Und das wäre eigentlich so wichtig, dass wir schon viel früher, also wir versuchen es jetzt im Unternehmenskontext eben so bestimmte Kompetenzen zu erlernen, aber natürlich brauchen wir die im Elternhaus, wir brauchen in der frühkindlichen Bildung, in der Schule, in der universitären oder sonstigen Ausbildung. Ne? Das ist wirklich eine Überforderung auch von Unternehmen, dass die heutzutage, dass man von ihnen verlangt, jetzt das alles nachzuholen, damit sie Mitarbeiter haben, die in sich klar sind, die orientiert sind, die gut kommunizieren können, die bezogen zueinander sind. Ja. Also es ist schon krass, was wir da jetzt gerade auch in dem Arbeitskontext versuchen, alles nachzuholen, was an anderen Stellen der Gesellschaft vernachlässigt worden ist.
Ja, das stimmt. So, Sie haben aber noch einen dritten Gegenstand dabei, richtig?
Genau, ich habe einen dritten Gegenstand und der ist an meinem Finger.
Okay, ein Ring.
Ein kleiner, das ist ein kleiner Ring. Ich habe noch einen anderen Ring, der auch so ähnlich funktioniert wie dieser Ring. Diesen einen anderen Ring habe ich um meinem Hals herum an einer Kette liegen. Den kann ich aber auch als Ring tragen. Also das könnte der Wert der Variabilität sein, weil nämlich diese Ringe, die ich habe, sowohl als Halsschmuck getragen werden können, als auch als Ringe. Aber eigentlich habe ich mich für den Wert der Schönheit entschieden. Und zwar finde ich, dass Schönheit so ein Wert ist, der häufig so einen schlechten Ruf hat, so ein bisschen, als wenn es so was Oberflächliches wäre.
Ich wollte gerade sagen, genau. So schätze ich es jetzt überhaupt nicht ein. Also deswegen bin ich sehr gespannt, was Sie noch damit verbinden. Was ist Schönheit für Sie?
Genau, also erstmal verbinde ich, muss ich auch sagen, mit diesen Ringen und mit all meinem Schmuck, den ich habe, meine älteste Schulfreundin, Lena Schüler, die nämlich Goldschmiedin in Hamburg ist. Und ich trage wirklich eigentlich fast nur ihren Schmuck. Und das ist mein ganzes Leben lang schon. Also das ist sowieso, als wenn ich so eine private Goldschmiedin hätte.
Das ist doch toll.
Von meinem Ehering, den ich hier trage.
Super.
bis zu allem möglichen anderen. Und ich habe nicht jetzt so viel Schmuck, aber ich trage sehr gerne Schmuck. Und der Wert der Schönheit ist für mich etwas, den kann ich auch mit dem Wert der Natur und der Natürlichkeit in Verbindung bringen. Und mit der Form von, häufig empfinde ich ja auch, Schönheit ist etwas, was ausbalanciert ist, was nicht so in einem Extrem sich zeigt, sondern was eine Balance hat. Und ich merke einfach, und es ist interessant, hier mit Ihnen darüber zu reflektieren, weil ich habe eigentlich, glaube ich, noch nicht so richtig für mich diesen Wert reflektiert, dass ich mich in schönen Umgebungen einfach viel besser entspannen kann, dass ich viel mehr ich selbst sein kann und dass Schönheit irgendwie einfach was wirklich mit mir auf so einer zellulären Ebene macht. Und ich bin viel unterwegs, ich kann auch sehr gut an anderen Orten der Welt, ich kann auch in Cafés und ich kann auch in Hotels und ich kann auch im Flugzeug, kann ich auch gut arbeiten zum Beispiel. Ja? Aber ich merke, dass mich das total beeinflusst, ob ich um mich herum Farben, Formen habe, die ich als angenehm und irgendwie wohltuend empfinde und wo eine Aufmerksamkeit, wo eine gewisse Qualität reingegangen ist, eine Qualität von Aufmerksamkeit, Handwerkskunst, Liebe irgendwie für Gestaltung, für Schöpfung. Und das ist für mich so ein sehr transzendenter Wert auch, weil ich glaube schon, dass es etwas gibt, das wie so, als wenn Schönheit ein Wert ist, der vor uns Menschen da war. Dass Schönheit nicht nur etwas ist, was wir als Menschen gestalten, sondern wenn wir uns unsere Natur anschauen und wenn wir uns einfach den Kosmos anschauen, dann sind wir da ja überwältigt von dieser Schönheit, die definitiv nicht von mir entwickelt wurde, oder die auch nicht durch mein Elternhaus geprägt wurde, dass sie gesagt haben, schau mal, dieser Sternenhimmel ist doch schön, oder? So, und deswegen ist es für mich so ein Wert, der mit der Ehrfurcht auch vor etwas viel Größerem zu tun hat, wo ich nur so vielleicht so ganz kleine Ausschnitte von manchmal sehen kann und der mich orientiert an etwas, was eben weit über mich und das Menschengemachte hinausgeht, und der bei mir nicht in allen Fällen, aber auch natürlich so ein Gefühl von Berührung und Demut auch Verbindung erzeugen kann, wo ich mich verbunden fühle mit dem, was vermeintlich irgendwie draußen ist. Ich habe ja nur mich selbst als Körper, als Wahrnehmungsinstrument. So, also das ist was ich sehr schön finde und wo ich mich drauf bemühe. Also ich habe vor kurzem so mit Freunden gemeinsam ein Büro in Berlin gestaltet für mich und wir haben wirklich geguckt, okay, wie möchte ich mal wirklich ein Büro auch so gestalten, dass mir es gut gefällt, weil alle Büros, die ich bisher hatte, waren immer Startups, wir hatten nie Geld, wir mussten immer bei IKEA oder auf irgendwie Büroauflösungen einkaufen. Und das war wirklich total schön, selbst eine Umgebung gestalten zu können. Und das ist was ich auch gerne mag. Also wenn ich reise, ich habe hier in meiner im Haus in Berlin habe ich wirklich aus der ganzen Welt irgendwelche Sachen, zum Teil große Sachen, die größer waren als den Rucksack oder den Koffer, den ich eigentlich sonst dabei hatte, den ich dann mit hier nach Berlin geschleppt habe. Einfach weil mich Sachen angesprochen haben.
Ich glaube, Sie haben durchaus recht. Das ist so ein Antrieb für Menschen, sich was Schönes zu schaffen. Mir fiel das einmal auf, als ich in Nepal war. Wir waren dort mehrfach unterwegs und Nepal ist ja eines der ärmsten Länder der Welt. Und in diesen Dörfern, wo wir unterwegs waren, hatten die ganz selten fließend Wasser. Sie hatten eigentlich nichts. Aber was mir aufgefallen ist, dass die Familien ihre Häuser ganz reingehalten haben. Die Frauen hatten immer die Kleidung passend zu den Schuhen, zu den Flipflops. Die waren dann in pink und der Sari war in pink. Und ich habe das bewundert, weil ich mir dachte, die ruhten komplett in sich. Das ist, fand ich, ein ganz schönes Erlebnis, zu sehen, wie es die sich schön machen. Auch ja, wenn das jetzt für ein deutsches Verständnis natürlich niemals ein adäquates Haus ist, ja, weil es kein fließend Wasser gibt. Aber die haben sich schön gemacht und das fand ich total beeindruckend. Und die Natur ist natürlich überwältigend, ja, das ganz, ganz nebenbei. Aber deswegen glaube ich schon, ja, das ist so ein menschlicher Antrieb vielleicht.
Ja, glaube ich auch. Und deswegen, also auf der einen Seite belächle ich es immer so jetzt, wenn heutzutage in Unternehmen so jetzt so die neue Bürowelt gestaltet wird und irgendwie da überall jetzt so mit neuen architektonischen Formen und Farben gespielt wird, weil es häufig so nur ästhetisch ist. Ja, ja. Es ist nicht verbunden mit einer neuen Haltung, mit einer neuen Form von Perspektive auf die Welt oder sowas, sondern es ist häufig so nur ein sehr äußeres Signal. Ey, jetzt taucht mal aus euren Silos auf und jetzt kollaboriert mal bitte schön, jetzt seid mal schön innovativ, weil jetzt habt ihr hier diese bunte Bürowelt. Ja? Ja. Und das funktioniert natürlich nicht so. Ja? Also das ist viel zu kurz gegriffen. Und dennoch glaube ich, dass es was macht. Also ich erinnere mich gerade, ich habe mal mit dem Better Place Lab in unterschiedlichsten Ländern der Welt haben wir Digitalunternehmen erforscht und haben geschaut, okay, was findet da an Innovation statt? Wie arbeiten die Menschen zusammen? Ja, wir waren insgesamt wirklich in 26 Ländern, also wir haben uns sehr viel angeschaut. Und ich habe dann Feldforschung gemacht in China und in Ägypten zum Beispiel. Und das war für mich schon krass zu sehen, wie rein funktional diese Bürogebäude waren. Wirklich einfach so technisch, ja. Der Mensch als Maschine, als ein kleines Rädchen, gibt es natürlich in Deutschland auch. Aber ich glaube, wir haben schon viel gelernt, dass viele Büros heute anders gestaltet sind. Aber ich glaube, da in diesen Umgebungen kann man Befehle ausführen. Ja, man kann irgendwie funktionieren. Man kann irgendwie eine bestimmte Form von Leistung erbringen. Aber dass man irgendwie ein bisschen über sich hinaus wächst, dass man irgendwie so ein bisschen so ein Wohlgefühl auch im Körper entwickelt und aus diesem Wohlgefühl im Körper dann auch eine neue Idee kommt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ist ja vielleicht aber auch nicht gewünscht in diesen Umgebungen, oder? Das ist wahrscheinlich genau das, was zu verhindern.
Das stimmt, das stimmt. Und das finde ich wiederum so total faszinierend, weil das ist ja das, was ich einfach so seit Jahren jetzt erforsche. Wie hängt dieses Äußere, was wir gestalten, wie hängt das mit unserem Inneren zusammen? Und es ist natürlich immer in der Wechselbeziehung. Also ich habe bestimmte Werte, die ich als Mensch habe, die drücken sich dann natürlich auch in meiner manifesten Umgebung aus, wie ich die gestalte. Und auf der anderen Seite wirkt natürlich dann diese manifeste Umgebung wiederum, ist dann wiederum die Plattform, von der aus ich ein neues Seinsgefühl habe. Und dieses, wie dieses Innen und Außen ständig irgendwie sich beeinflusst und wie wir das auch dann bewusst gestalten können, sodass da was Schönes, Neues, Sinnvolles entsteht. Das finde ich einfach total faszinierend.
Hervorragend. Und ich hoffe, wir haben jetzt einen wunderbar schönen Podcast hier gestaltet gemeinsam. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch Ihnen. Also es ist ein bisschen ungewöhnlich eben halt auch für mich und deswegen aber habe ich auch an manchen Stellen sogar mich selbst überrascht bei dem, was ich gesagt habe. Und das ist eigentlich das Schönste,
so
was mir
sein
passieren kann als Interviewgast.
Das war die 38. Folge von Werte und Leadership. Ich hoffe, das Zuhören hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Michael Gruschka. Ein Podcast für die Wertekommission. Mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.